Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.
Was haben die Liebe und ein Vogel gemeinsam? Die Antwort kommt in diesem Lied vor, das Sie ziemlich sicher kennen dürften.
Die berühmte Habanera aus Bizets Carmen.
Jetzt sind wir schon bei der Aussprache, weil schreiben tut man es ja Habanera, aber das
man
ein
sagt
spanisches
immer
Lied.
Habanera, aber wir haben ja uns schlau gemacht. Es
also
heißt
eigentlich,
Habanera.
Eigentlich heißt es Habanera und ich sage jetzt einfach Habanera, weil ich glaube, sonst ein stummes H in einem Podcast ist immer schwierig. Auf jeden Fall, wir sprechen über dieses berühmte Stück aus der Oper Carmen. Damit sind wir jetzt auch mittendrin in Taktlos to go, eine kleine Takeaway-Folge, die wir hier machen zum Snacken für zwischendurch. Wir erzählen in diesen Folgen, woher Melodien kommen, die jeder kennt, die weltberühmt sind und was diese Melodien so besonders macht, welche kleinen und großen Dramen dahinter stecken. Ja, was ist denn das, die Habanera?
Ja, das ist das Auftrittslied der Carmen, eine der berühmtesten Opernfiguren. Überhaupt die verführerische Frau schlechthin, die alle Männer um den Finger wickelt und alle Frauen ärgert. Und ja, die stellt sich vor mit diesem Lied, das davon handelt, dass die Liebe, in der deutschen Übersetzung hieß es immer, ja, die Liebe hat bunte Flügel, im Französischen heißt es Oiseau Rebelle, also ein rebellischer oder ein aufmüpfiger Vogel, ein widerborstiger, der fliegt hin, wo er will. Die Liebe ist also flatterhaft.
Sie fällt hin, wo sie will.
So ist es. Und die von allen begehrte Carmen stellt das gleich klar, wenn sie reinkommt, sozusagen.
Ich glaube, wir werden noch über die Handlung dieser Oper noch weiteres, genaueres besprechen. Aber davor würde ich gerne von dir wissen, was ist das für eine Gattung? Was ist das eigentlich für eine Art Lied oder Arie?
Ja, das ist ein Lied, wie du richtig sagst, also keine Arie in dem Sinn, sondern sie singt ein Lied und zwar ein Tanzlied.
Jetzt ganz kurz, was ist denn der Unterschied zwischen Arie und Lied?
Naja, Arie, ich meine, das ist, die Grenzen sind natürlich fließend, aber eine Arie in der Regel kann etwas sehr kunstvoll Gebautes sein. Wir haben immer wieder geredet, zum Beispiel über die Bildnisarie des Tamino aus der Zauberflöte. Da ist eine große Melodie, die sich über das ganze Stück minutenlang zieht und wo sich nichts wiederholt. Okay. Und ein Lied ist in der Regel das, was man relativ schnell nachsingen kann, meistens mit viertaktigen, achttaktigen Phrasen, die sich auch gern wiederholen.
Also so Strophe, Refrain,
Strophe,
oder
Refrain.
Verschiedene Verse.
Okay. So ist es. Und so ist es ja auch hier und es hat ja auch mehrere Strophen oder zwei Strophen und ist also ein richtiges Lied. Wie es das ist fast realistisch, ja. Also die wickelt die Männer um den Finger, indem sie ein Lied singt. Das ist ja nicht so ungewöhnlich.
In der Oper jetzt oder im echten Leben?
Na, vielleicht auch im wirklichen Leben. Also wir wissen ja nicht, wie es zugeht. Denn in den Wirtshäusern in Sevilla. Sie lockt ja auch den Offizier, den sie dann ruiniert letztendlich, weil er ihr total verfällt. Sie lockt ihn ja auch vor die Tore von Sevilla zum Lila Spastia. Das ist also so eine Spelunke, wo sie residiert quasi mit ihren Schmugglerkollegen und so. Also der arme Mensch, der Don José, der landet da in einem wirklich sinistren Ambiente, das ihn halt da einfach runterzieht. Und der Lockvogel, der rebellische Vogel, ist die Carmen. Und natürlich auch in dieser Schenke des Lila Spastia wird auch gesungen. Da werden auch Tanzlieder gesungen und da wird verführt mit den Mitteln der Musik. Also so ungewöhnlich, dass man ein Liebeslied singt, ist das ja auch im wirklichen Leben nicht. Also heute vielleicht schon, aber seinerzeit war das wirklich durchaus so üblich. Und das kommt da ganz realistisch auf die Bühne. Carmen singt ja nicht nur diese Habanera im ersten Akt, sondern am Ende des ersten Akts, die wirkliche Verführungsszene dann, ist eine Seguidilla. Das ist auch wiederum ein Tanzlied.
C'est la nuit, elle est réplaisissante à deux, donc pour me tenir compagnie, j'emmènerai mon amour. Mon amour, il est diable, je l'ai mis à la portière, mon pauvre cœur est très consolable, mon cœur est libre comme l'air, j'ai des galants à la douzaine. Mais ils ne sont pas à mon gré. Voici la fin de la semaine qui va m'aimer. Je l'aimerai. Qui de mon âme est à prendre? Vous arrivez en ton amant. Je ne gère le temps de temps.
Ja, Tanznummer ist schon ein gutes Stichwort, weil eine Habanera an sich ist ja auch ein Tanz.
Ja, zuerst einmal ein Tanz, zu dem auch gesungen wird. Und das ist ja nun gar nicht ungewöhnlich. Also in den südlichen Ländern wird geklatscht, gesungen, getanzt. Mhm. Das ist eine Einheit.
Okay, ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Ein Tanz aus Kuba, im 19. Jahrhundert entstanden. Und Habanera bedeutet auch schlicht aus Havanna stammend. Also es kommt aus Havanna. Und du weißt auch mehr darüber, wie diese Rhythmen entstanden sind, oder? Und was so typisch ist für diesen Tanzstil.
Also typisch würde ich sagen, jeder von uns weiß, was ein Tango ist. Mhm. Und das ist ganz verwandt. Ist ja auch im Rhythmus sehr verwandt.
Badam, badam, bam, bam.
Und das sind verwandte Tänze. Wobei man sagen muss, ja, es kam aus Havanna über Spanien nach Europa zurück.
Ah.
Denn tatsächlich war Havanna damals eine spanische Kolonie und die haben zunächst einmal importiert Dinge aus Europa. Und witzigerweise, musikhistorisch betrachtet, basiert die Habanera auf einem englischen Tanzlied. Das ist über Spanien dorthin gekommen, wurde natürlich temperamentvoll südamerikanisch oder mittelamerikanisch aufgeladen, rhythmisch.
Auch mit afrokubanischen Rhythmen.
Absolut, nicht? Also das ist ja dann eine Riesenmelange. So ist ja letztendlich auch der Jazz entstanden und alle diese Mischformen und kam dann als typisches kubanisches Tanzlied zurück und hat Europa zurückerobert. Also so wie Bizet es verwendet, ist es schon ein kubanischer Tanz.
Ja.
Und zwar von allen ganz klar dechiffrierbar, das ist eine, wie die Franzosen gesagt haben, Havanaise. Also das, was wir Habanera, oder der Tanz aus Havanna, ist eine Havanaise. Gibt es im Übrigen von vielen französischen Komponisten.
Ja, das wollte ich dich fragen. Gibt es noch andere Nummern in der klassischen Musik, die von einer Havanera inspiriert sind oder einfach eine regelrechte Habanera sind?
Ja, absolut. Also zum Beispiel bei Maurice Ravel, der hat eine Rhapsodie Espagnole geschrieben. Also für den ist das schon sozusagen Spanisch. Und da gibt's eine Habanera. Also da zieht sich dieser Dam-Bam-Bam-Rhythmus durch. Es ist natürlich hier sehr stilisiert. Also
ja,
dazu
ich würde sagen, es ist schon sehr subtil. Ich hätte jetzt diese Verwandtschaft nicht gleich
nicht
erkannt.
Nicht gleich, aber es ist eine Habanera. Mhm. Und eine Havanaise gibt es auch von Camille Saint-Saëns, der ein virtuoses Stück für Violine und Orchester geschrieben hat, das mit so einem kubanischen Tanz beginnt. Da ist es vielleicht viel deutlicher als bei Ravel. Also am Bass sofort bam, 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 sofort zu dechiffrieren natürlich.
Das ist ein Habanera. Verführerisches Aneinanderranschreiten.
Ja, und das ist ja auch gemeint. Ich meine, warum singt denn die Carmen, die Verführerin, schlechthin genau ein solches Tanzlied? Eben weil das sofort konnotiert wird mit Verführung und mit um den Finger wickeln, gar keine Frage.
Ja, warum singt sie es? Also wie ist es dazu gekommen, dass ein kubanischer Tanz in eine französische Oper hineinfindet, die in Spanien spielt?
Die Geschichte ist viel komplizierter, als du mit dieser klugen Frage jetzt vielleicht angedeutet
Danke,
hättest.
Danke, dass du meine Frage als klug bezeichnest.
Nein, die Frage ist ja wirklich berechtigt. Und tatsächlich, also dass die Liebe ein rebellischer Vogel ist, das hatte Bizet knapp vor der Uraufführung ganz anders komponiert. Si tu ne m'aimais pas, je t'aime. Si je t'aimais, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Hasard, hasard et fantaisie, ainsi commencent les amours. En voilà. Six mois ou pour huit jours, un matin sur la route, on trouve l'amour, il est là, il vient sans qu'on s'en doute, et sans qu'on s'en doute, il s'en va, il vous prend vos enlèves, il fait de vous tout ce qu'il veut, c'est un délice. Si je t'aimais tant pis pour toi. Damit, liebe Katrin, beantwortet sich auch deine Frage von vorhin, was ist denn der Unterschied zwischen einer Arie und einem Lied?
Ah,
das ist eine Arie. Relativ kompliziert, kann man nicht gleich nachsingen. Und war den Produzenten der Carmen-Uraufführung schlicht und einfach viel zu kompliziert. Das war kein Ohrwurm. Daraufhin hat Bizet gesagt, gut, dann schmeißen wir es raus und ich mache was Neues.
Sehr pragmatisch, der Herr Bizet.
Die Geschichte ist aber noch nicht aus. Er fand eine Habanera, die aber nicht er komponiert hat, sondern ein Komponist namens Iradier.
Okay, also wir haben es mit einem Cover zu tun.
Ja, genau so würde man das heute nennen. Andere würden sagen, er hat es schlicht und einfach geklaut. Nur, er hat es natürlich auf raffinierte Weise frisiert. Man hört sofort, also die Anfangsmelodie, diese chromatisch absteigende, das ist das Gleiche. Und
oder?
Der Refrain quasi ist auch dasselbe. Nur bei Bizet ist er ein bisschen raffinierter ausgeformt. Jetzt muss man dazu sagen, das, was wir gerade gehört haben, Iradier, oder wie immer man ihn ausspricht, das ist ganz schwierig, der war ein Baske, der war in Havanna und hat diese Art von Musik von dort mitgebracht. Das berühmteste Lied von ihm kennen wirklich alle, das ist La Paloma.
Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale mis amor, bien de mi vida. Coronalas de flores, que es cosa mía. Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor. Ay, que viente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que viente conmigo, chinita, a donde vivo yo.
La Paloma, ein Lied, das viele gecovert haben, hier jetzt Freddie Quinn.
Mit unterschiedlichsten Texten auch, aber das ist, die Grundlage dessen ist auch eine Habanera. Und also der war der Mann, Iradier, der Komponist, war der Mann, der das quasi in Europa salonfähig gemacht hat. Und die Habanera, die Bizet übernommen hat, war fast genauso populär wie La Paloma. Das heißt, es hat jeder erkannt sofort, der in der Oper gewesen ist, was diese Carmen da singt. hat das halt zitiert, hat dieses berühmte Lied gesungen. Für uns heute ist es ja umgekehrt, weil wir sagen ja, das klingt nach Carmen. Es stimmt aber nicht. Es klingt diese Carmen, klingt nach Iradier.
Und hat der das überhaupt selbst komponiert oder hat er das auf den Straßen von Havanna aufgegriffen?
Gute Frage, werden wir nie erfahren. Nicht? Weil mittlerweile, wenn es in Havanna gesungen wird, dann ist es ein Cover von dem, was draus geworden dann ist.
In Havanna wird auch Carmen gesungen.
Ja.
Okay, und dann?
Dann war die Carmen trotz der Hereinnahme, es gab dann noch eine zweite Korrektur, die Bizet vorgenommen hat vor der Uraufführung, und trotzdem war es ein eklatanter Misserfolg. Und Bizet, der ein paar Wochen später gestorben ist, hat nicht erlebt, dass die Carmen wahrscheinlich eine der 5 erfolgreichsten Opern der ganzen Musikgeschichte geworden ist. Er hat es leider nicht erlebt. Er war einer der größten Melodiker, die wir gehabt haben, nur dass er die Habanera nicht selber erfunden hat.
Ist eigentlich auch bitter, oder, dass seine berühmteste Melodie gar nicht von ihm war.
Ja, nicht ihm, ja. Aber
was war denn von ihm?
Naja, alles andere. Ich meine, alles andere in der Carmen ist sehr wohl von Bizet.
Was wäre so die zweitberühmteste
Melodie? Das Torero-Lied, Auf in den Kampf, Torero, kennt ja auch jeder.
Torréador, torréador, et songe bien, oui, songe en combattant, que l'œil noir te regarde et que l'amour t'attend, torréador, l'amour, l'amour t'attend.
Okay, na, das kenne ich eh. Das wäre auch so eine taktlos Zukunftsfolge fast wert. Das kennt man. Okay, das ist auch aus Carmen. Und wenn wir jetzt schon so tief in Carmen eingetaucht sind, wäre jetzt vermutlich ein guter Moment, um einen kurzen Abriss der Opernhandlung vorzunehmen.
Ja, also wie gesagt, die Carmen wickelt alle um den Finger und Don José ist also eines ihrer Opfer. Der verzichtet auf seinen militärischen Rang und seine militärische Karriere und versinkt ganz in dieser Schmugglerszene und wird aber dann ausgetrickst vom Toreador, also vom Torero, vom Escamillo, der dieses Auf in den Kampf Torero singt.
Und der will auch was von der Carmen.
Der will ganz dringend auch was von der Carmen und sie will auch was von ihm und lässt den Don José cool lächelnd fallen. Zudem entpuppt sich der Don José ja in den Augen der beinharten Schmuggler als Muttersöhnchen, weil die zweite Frauenfigur, das ist die blonde, fromme Micaela, die holt ihn aus der Schmugglerszene raus, weil die Mama liegt im Sterben. Und unter den höhnischen Blicken aller geht er natürlich zur Mama. Will aber dann die Carmen wieder zurückholen und die sagt, also no way, das kommt überhaupt nicht in Frage.
Die hat eigentlich gar kein Interesse an ihm.
Gar kein Interesse mehr. Mhm. Gibt ihm den Ring zurück, den er geschenkt hat, und daraufhin ersticht er sie. Sie geht in diese Falle, sie wird keinen anderen mehr haben, denn das Ganze endet blutig.
Don José kann schlecht mit Zurückweisung umgehen.
Offensichtlich. Das ist also eine ganz tragische Handlung natürlich, unglaublich populär geworden, weil also Bühnenmord ist, wenn er so effektvoll inszeniert wird wie in diesem Fall, ist immer etwas, was einem im Gedächtnis bleibt, noch dazu, wenn es garniert ist mit so ins Ohr gehenden Melodien. Apropos, der Rhythmus der Habanera ist relativ rasch, in ein paar Jahrzehnten, so eng verflochten mit dem Namen der Carmen in der Opernszene, dass, wenn immer der erklingt, hat jeder Opernfreund, der das ein paar Mal gehört hat, und das sind die meisten, sofort die Assoziation Carmen. Und jetzt macht einer der Komponisten der Neuen Wiener Schule, nämlich Alban Berg, in seiner Lulu
auch eine Oper?
Auch eine Oper, vom Wedekind. Auch die verführerische Frau schlechthin, an der alle kleben bleiben und die am Schluss in den Armen von Jack the Ripper stirbt, weil er sie ersticht. Interessante Parallele.
Ich sehe da ein Muster von erstochenen Frauen in der Oper.
Ja, absolut.
Vielleicht wäre das mal ein eigenes Thema.
Das wäre auch ein Thema, ja. Aber diese Assoziation, dass die Lulu in dem Fall ihren Mörder umgarnt,
ja,
dass er doch da bleiben möge Und der ersticht sie dann. Das unterlegt Berg unverkennbar mit dem Habanera-Rhythmus.
Okay. Das heißt, es ist schon so eine Art Chiffre geworden. Wenn man diesen Rhythmus hört, weiß man, da kommt jetzt ein Mord. Da wird jetzt ein Mann zum Mörder.
Ja, das kann sein. Also jedenfalls war es vom Berg so gedacht, ja, und wird auch sofort so dechiffriert. Geht es jetzt natürlich nur um diesen Rhythmus, der aber so charakteristisch ist, dass wahrscheinlich jeder die richtige Assoziation hat.
Ich finde das schon spannend und auch irgendwie arg. Da haben wir einen Text, in dem eine Frau eigentlich nichts anderes macht, als ihre Freiheit besingt. Ja. Ich habe da auch den Text vorliegen. Die Liebe ist ein wilder Vogel, den kein Mensch jemals zähmen kann. Kein Schmeicheln hilft und keine Wut. Also im Grunde besingt sie, dass die Liebe nicht erzwingbar ist. Mhm. Genau. Und was ja auch ein Zeichen dafür ist, so: Du kannst mich nicht haben, nur weil du mich haben willst.
Genau.
Und ja, also sie besingt ihre Freiheit.
Ja. Und sie bezahlt dann diese Freiheit.
Genau. Und dann wird dieses Lied zur Ankündigung ihres eigenen Mords. Also sie wird, im Grunde wird sie dafür bestraft, für ihren Freiheitsdrang.
Absolut. Ja, ja. In einer Macho-Welt ist sowas nicht vorgesehen.
Ja. Das ist, also eigentlich sagt das relativ viel auch über unsere heutige Welt immer noch aus.
Ja, es ist ja interessant, die Parallele zur Lulu, die ja auch so eine Figur ist, die sich überhaupt nicht fassen lässt. Und die von allen Männern begehrt wird und wo man auf der Bühne das Gefühl hat, da sind viele da, die sie vielleicht auch schon besessen haben oder vielleicht das nur wollten oder nur so tun, als ob, damit sie vor den anderen besser dasteht, kann man alles nicht sagen. Und am Schluss wird sie das Opfer eines Massenmörders. Also sie steigt hoch hinauf gesellschaftlich und fällt dann ganz, ganz, ganz tief und endet unter dem Messer eines Massenmörders.
Wenn es diese Handlungsentwicklung in Opern so oft gibt und wenn die Opern doch meistens von Männern komponiert worden sind, was ist dein Eindruck? Wird das in diesen Opern auch kommentiert, kritisiert, wird damit auch etwas aufgezeigt oder wird das einfach als Normalität betrachtet und als so laufen die Dinge?
Naja, als Normalität betrachtet man es nicht, wenn einer jemanden anderen absticht. Also wurscht, ob das jetzt, wie man das heute sagen würde, ein Femizid ist oder auch wenn die Tosca den Baron Scarpia absticht, der wirklich ein Widerling ist.
Ja, da haben wir den umgekehrten Fall.
Da haben wir den umgekehrten Fall. Und das ist ja ein Moment, wo sich jeder ertappt oder am Schluss einer viel gespielten Oper, früher Tiefland von Eugène d'Albert, heute aus dem Repertoire verschwunden, aber da ist auch so ein Fiesling, der sich auch die Frauen beibiegt, wie er will, weil er sozial höher gestellt ist. Und der wird von dem armen Hirten, der die Frau, um die es geht, wirklich liebt, der wird von dem kaltblütig, aber schon im Kampf sozusagen auf Augenhöhe. Also jetzt schauen wir, wer der Stärkere ist. Der bringt den um. Und der hat sich aber so fies benommen vorher, dass man sich dabei ertappt im Zuschauerraum. Und dasselbe gilt ja, wenn die Tosca den Scarpia absticht, der sich auch so fies benommen hat. Man ertappt sich dabei, dass diese Art von Lynchjustiz, dass man das nahezu als Befriedigung empfindet. Mhm. Das ist das, was die Kunst kann.
Weil da die Guten gewinnen. Und wie ist es bei Carmen? Wie kommt Don José am Ende weg?
Er ist ein armer Hund. Er ist ein armer. Er bricht ja weinend zusammen und sagt, ihr könnt mich abführen, ich habe sie getötet. Der bricht über ihr zusammen, das Leben ist aus. Für den auch natürlich.
Ja, aber also hätte sie ja nicht umbringen müssen.
Natürlich hätte er nicht müssen. Nein, aber das ist ja das Irre an dieser Handlung, dass das sich so zuspitzt und sie ihm so kalt gegenübersteht und sagt, aus, es ist c'est fini. Und das hält er nicht aus. Und sie rennt ihm ja fast ins Messer. Also das ist ja, sie könnte sich ja umdrehen und davonrennen. Mhm. Das macht sie aber nicht, dazu ist sie zu stolz. Weil sie hat ja ihre Freiheit und sie sagt, ich sage dir jetzt nein. Und sie ist sogar so frei, dass sie dafür in den Tod geht.
Also im Grunde geht es in Carmen um eine freiheitsliebende Frau in einer Welt, in der sie diese Freiheit nicht haben kann.
Genau, genau das ist es.
Mhm. Ja. Jetzt sind wir so auf einer tragischen Note angekommen. Können wir diese Folge noch irgendwie
geschmeidig
zu Ende bringen?
Wir können natürlich jetzt nicht so tragisch aufhören, weil es geht ja um die Habanera und da ist sie ja ganz die freie, selbstbestimmte Frau.
Als dann diese in Erinnerung bleiben
sollte. Die bleibt sie uns, zumindest in dieser Instant-Folge von Klassik für Taktlose, bleibt sie uns als solche in Erinnerung mit einer Triumphalnummer, die sie am Beginn des zweiten Akts singt, das sogenannte Zigeunerlied. Das ist so eine Art, wir haben schon mal eine Folge über den Bolero von Ravel gemacht, das ist so eine Art Bolero, das wird, ich bin jeder Strophe lauter und schneller. Und wir blenden uns jetzt da hinein und lassen uns mitreißen von diesem spanischen Rausch.
Danke fürs Dabeisein.
Auf Wiederhören.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.